Heute bei Freizeitstress Berlin schauen wir erstmal zurück in den vergangenen Monat. Ich war auf einem Spielplatz in einem Floating Tank beim Tango und du?
Ich war seit langem mal wieder bei der Critical Mass und habe einen Kaffee entdeckt. Bei dem fahre ich eigentlich schon 10 Jahre lang vorbei. Richtig süß. Ja, und nachhaltig enttäuscht von den Wahlergebnissen bin ich leider auch noch.
Ja, und dann gucken wir uns noch einen Audioguide an, reden ein bisschen über die Veteler Musik und dann retten wir die Demokratie. Vielleicht. Los geht's.
Freizeitstress Berlin.
Freizeitstress Berlin.
Hallo Lynn.
Hallo Freak.
Und herzlich willkommen in einem neuen Monat Freizeitstress.
Berlin.
Berlin. Es gibt auch noch andere.
Ich sag's mir dazu, ja. Ja, mittlerweile
ist gut,
schon.
Ist ja, ich dachte, bevor wir in den nächsten Monat schauen, was wir da alles verpassen könnten, wollen oder nicht möchten, schauen wir mal kurz zurück, was wir tatsächlich gemacht haben. Denn ich muss berichten, ich habe Sachen gemacht, die ich angekündigt habe.
Wow, das kommt wie oft vor?
Es kommt ab und zu vor und deshalb möchte ich es nochmal betonen. Ja. Ich war auf dem Parkplatz vom Gropiusbau zum Beispiel.
Oh, das Playground-Event, okay.
Bei dem Radical Playgrounds, From Competition to Collaboration.
Und?
Hatte ich ja von erzählt, dass ich ein bisschen skeptisch war, von wegen so Gamification von Kunst und so. Und ich muss sagen, es ist richtig schön.
Oh.
Es ist richtig toll.
Ich hebe hier schon richtig auf dem Stuhl, weil ich bin wirklich gespannt.
Nee, wirklich, also das ist ja so, also die Raumlabor-Sachen sind ja eh cool gebaut, hatten wir letztes Mal ja von erzählt. Und es ist so, also es ist vor allen Dingen, da waren auch viele Kinder unterwegs, also man kann richtig gut auch spielen wirklich, aber es gibt auch wirklich auch was zu lesen und zu lernen und eine gute Broschüre und coole Kunst. Und es ist so sehr belebt und da finden so Workshops statt und Leute, die da dran bauen die ganze Zeit und so. Und das ist also... ich glaube, gerade auch mit Kindern auch super dahin zu gehen, weil die können dann irgendwie rumhüpfen in so einem Strohhaufen, aber gleichzeitig kannst du auch irgendwie was über die Geschichte von Abenteuerspielplätzen durchlesen.
Ah, also cool. Genau. Was sind die Themen? Weil wenn du sagst Workshops und so, also geht es dann auch ums Spielen in dem Thema selber oder?
Ja, genau. Es geht insgesamt um Spielen, um quasi, im Englischen gibt es ja Play und Game, also so kompetitive Spiele versus so freies Spielen, was im Deutschen so als Unterscheidung zum Beispiel nicht so gibt. Und darum geht es so ein bisschen, oder so, wie gesagt, Abenteuerspielplätze und deren Geschichte und Pädagogik und wie das so kam, wie die entwickelt wurden und solche Sachen. Und ja, und als ich da war, haben für irgendein Haus, also irgendein Haus, für so ein Hausprojekt, was nicht verschütten soll, wurden gerade riesige Banner gemalt und so. Also es war einfach sehr belebt und bei schönem Wetter haben dann Kinder in so einem Brunnen gespielt. Und zwar irgendwie, also es ist ein sehr schönes, lebendiges Arrangement und genau, kostenlos. Und ja, es lohnt sich echt, da mal vorbeizuschauen. Ist noch bis zum 14.07. Da.
Ah, das wollte ich gerade fragen. Okay, und wenn sie da diesen Banner gemalt haben, dann heißt das ja auch, du kannst deine eigenen Themen da mitbringen und aber einfach so die Materialien und alles auch irgendwie mit.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon so sehr organisiert von irgendjemandem, der da immer quasi das dann hostet oder sowas.
Ja.
Es gibt auch so Workshops, für die man sich anmelden kann. Aber ja, auf jeden Fall so sehr lebendig und so machend. Ne? Also das ist nicht so ein fertiges Areal, sondern da kann man die ganze Zeit auch als BesucherInnen da mit dran auch mitwirken so ein bisschen. Das ist echt schön.
Okay, da möchte ich auch unbedingt hin. Letzte Frage dazu, weil wir hatten irgendwie was mit, wir waren uns nicht sicher, ob das eine Fußballverbindung hat oder nicht.
Ja, da meinte ich ja, ich glaube, also im Programmheft steht auch, dass da irgendwelche Fördergelder mit drinstecken und es gibt auch quasi ein, zwei Stücke da, die so mit Sport ein bisschen was zu tun haben, aber wenn, dann wurde da sehr kreativ das Fördergeld in andere Richtung geschoben, ich weiß es nicht, also es hat nicht so wirklich Fußballbezug.
Okay. Nee. Das ist so erfrischend, weil irgendwie ich habe das Gefühl, dass alles gerade was mit Fußball zu tun hat und okay, ich glaube, ich ziehe jetzt gerade diesen Podcast niveautechnisch etwas nach unten, wenn ich über das Finale von Germany's Next Topmodel spreche, aber selbst das wurde irgendwie mega in die Fußballrichtung gerückt und ich war so irritiert. Ja, es gab ein Shooting, wo dann plötzlich der ganze Hintergrund zu einem Fußballstadion geworden ist und Schweinsteiger war als Gast da geladen, der überhaupt nicht verstanden hat, was er da eigentlich macht. Also es war maximal peinlich. Ich war wirklich so oft daran wegzuschalten und habe die ganze Zeit aber den Spaß darin gefunden, währenddessen die Twitter oder X-Tweets zu lesen und mich in meiner Familien und anderen Gruppen darüber auszutauschen. Ja, so wirklich. Und dann gab es, ein Designer hat dann Trikots designt für dieses Shooting und das war dann eben die Live-Aufgabe. Schweini schießt auf das Tor. Oh mein Gott, ich rede schon viel zu lange darüber. Aber es war einfach so irgendwie absurd, dass es war ja vor dem EM Opening, also einen Tag davor und deswegen, Ja, musste das natürlich jetzt auch dort noch einen Zug halten und soll einfach nur heißen, irgendwie ist gerade überall alles mit Fußball und ja.
Wenn man sich vom Fußball verstecken will, dann habe ich noch was erlebt. Ich habe zum Geburtstag geschenkt bekommen, einen Gutschein für einen Float-Tank. Warst du schon mal in einem Float-Tank?
Ist es das, wo du wie in so einer Badewanne in einer geschlossenen liegst?
Ja. Du bist quasi in so einer Muschel, in so einer geschlossenen Muschel, die sehr salziges Wasser hat, wo man quasi sehr gut drin schwimmt. Und da liegt man dann eine Stunde drin und die ersten 5 Minuten lief noch so Musik und es war ein bisschen Licht und da wurde es einfach stockfinster und leise und man ist einfach eine Stunde im Dunkeln, schwimmt man in so komplett finstern, im so körperwarmen Salzwasser.
Das Salzwasser ist das Besondere daran, ne? Du hast...
Das hilft auf jeden Fall so beim rumtreiben und ich glaube, es ist auch bestimmt gut für die Haut und die Nase und die Nebenhöhlen, alles was und so. Aber es ist schon krass, ich hatte auch kurz, die sagen einfach so, hier ist ein Knopf, dann wird es auch sofort wieder hell, wenn sie quasi Panik bekommen und so. Und ich war auch kurz, es ist auch ein bisschen gruselig, da so komplett im Dunkeln eine Stunde zu treiben. Und zwischendurch auch langweilig, aber am Ende dann doch auch entspannt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da, ich weiß nicht, ob das kostet so regulär irgendwie 80, 90 Euro für eine Stunde oder so. Ich weiß nicht, ob ich das alleine ausgeben würde, aber als Geschenk fand ich das jetzt eine interessante Erfahrung.
Wir sind irgendwie mittlerweile, ist es das Alter? Ich habe ja auch eine Beauty-Behandlung geschenkt bekommen zum Geburtstag. Wir haben ja beide im Mai Geburtstag, ich glaube, das wissen unsere aktiven Zuhörerinnen schon. Und ich weiß auch nicht, es klingt wirklich, also für alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, es tut mir leid, ich bin eigentlich nicht so krass mainstreamy unterwegs, aber auch Floating, meine letzte Erinnerung daran ist an die neue Staffel von Sex and the City, Just Like That. Da ist... jetzt weiß ich ihren Namen gar nicht, aber auf jeden Fall ist eine von den Hauptdarstellerinnen in so einem Float-Tank und will sich so richtig was gönnen und macht das so, ja, sie macht jetzt nur Zeit für sich und geht da so rein und dann aber nach 10 Minuten kriegt sie eben ein bisschen Panik und kriegt das Salzwasser ins Auge und findet das alles irgendwie total schrecklich und macht dann diesen Note-Button und geht da raus und dann dachte ich auch so, boah, es ist schon krass, eben in so einem geschlossenen Raum zu sein und du... Hast du auch Salzwasser ins Auge bekommen?
Nee, aber es stand auch extra, sie hat die mich eingewiesen hat, extra noch mir so gezeigt, so eine kleine Sprühflasche mit so einem Lappen, falls man Wasser ins Auge bekommt, dass man es sofort wieder rausmachen kann. Mhm. Und sie meinte auch, man soll auf jeden Fall danach, wenn man sehr gründlich die Ohren ausduschen, damit sich keine Salzkruste in den Ohren zurückbildet.
Ja. Aber deswegen strahlst du heute so fräsch.
Deswegen ist meine Haut so toll. Ja.
Okay, aber ich möchte jetzt mal diesen ganzen, dieser leichten Unterhaltung mal was bisschen Schöneres entgegensetzen, was ich gemacht habe. Und zwar die Critical Mass. Ich war seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder bei der Fahrraddemo. Die ist immer am, ersten oder letzten Freitag. Ich konnte es mir schon die ganze Zeit nicht merken. Sie ist immer am letzten Freitag in jedem Monat, genau. Oder der erste Sonntag im Monat findet auch eine Fahrraddemo statt. Aber ich war bei der am Freitag. Die ist immer entweder am Mariannenplatz oder am Heinrichplatz. Kannst du gut dazukommen. Ansonsten gibt es natürlich mehrere Zuläufe. Also ich meine, du siehst diese tausenden Fahrradfahrerinnen ja auch und kannst dich dann gut anschließen. Die Routen sind auch immer gut platziert. Boah, das hat mega Spaß gemacht einfach. Also ich glaube, ich war das letzte Mal vor 2 Jahren da und wir haben bestimmt auch schon mal in dem Podcast darüber gesprochen. Und einfach diese Stimmung mit so vielen Personen. Ich habe auch echt einige Bekannte getroffen, was auch voll schön war. Und diese viele Musik und irgendwie alle haben sich was einfallen lassen. Die Fahrräder waren voll geschmückt. Du hattest Lichterketten da dran. Die Stimmung war gut. Und das Ganze ist ja, also so das Motto ist, das Miteinander des Ganzen und natürlich setzt du dich darüber auch für die Fahrradinfrastruktur in Berlin ein und auch die Sensibilität im Straßenverkehr. An sich wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es jetzt nicht irgendwie für eine politische Partei oder so genutzt werden sollte, dieses Massenevent. Da möchte ich auf jeden Fall wieder hingehen, das war richtig cool.
Ich glaube, ich war noch nie bei einer Critical Mass dabei. Ich glaube, ich war öfter bei der Sternfahrt.
Genau,
die ist ja quasi dann so der Mainstreamigere, also wenn die Sternfahrt ist das Germany's Next Topmodel der Fahrradfahr-Demos.
Familienfreundlich.
Das Familienfreundliche. Da war ich öfter und das fand ich immer richtig super, dann auch mit so 1000 Leuten über die Autobahn zu fahren und so, ist immer richtig geil. Aber ja, Critical Mass kann man immer machen.
Mhm.
Wunderbar. Was man auch immer machen kann, was ich auch geschafft habe, ich war seit langem mal wieder beim Tango. Aber zum ersten Mal in Neukölln tatsächlich, was ja von mir eine Weltreise ist. Mhm. Und zwar im Oblomov. Das ist in der Lenaustraße, Kreuz Köln. Und da gibt es jeden Dienstagabend Tango. Eine offene Klasse, so auf ich glaube so 10er bezahlt man oder so und es ist so auch für AnfängerInnen geeignet und dann kann man danach noch so tanzen und man muss auch nicht mit PartnerInnen kommen oder so, sondern wild hin und her und es war sehr aufregend und wurde am Ende auch sehr voll, aber ja, also mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob das so jetzt mal ein regelmäßiger Tangospop wieder wird, weil wegen Neukölln, aber die Chance steht nicht schlecht. Ich habe ein bisschen wieder, wie heißt das, Feuer gefangen.
Ja. Ich habe was entdeckt, wo ich schon länger regelmäßig bin, und zwar im Gleisdreieckpark. Warum bin ich da länger regelmäßig? Genau, kurzes Placement hier. Weil wir da Yoga machen und damit haben wir auch wieder begonnen. Wir heißen Manali Berlin, also kleines Kollektiv. Und wir machen das immer 19 Uhr dienstags. An der Stelle eine herzliche Einladung auf Spendenbasis. Also
da muss man sich also entscheiden, ob man zum Tango oder zum Yoga geht. Aber
leider ja.
Gleisdreieckspark ist natürlich näher dran für mich. Also eigentlich die bessere Wahl, ja.
Ja, Frank, ich würde dich da auch sehr gerne sehen. Genau. Genau, wir haben im Juni wieder begonnen und ich habe schon gesagt, auf freiwilliger Spendenbasis, also auch so ein bisschen das Gegenmodell gegen all die großen Studios, die wunderschön sind, aber nicht jede Person kann sich das leisten. Und davon hat er Vinyasa, Zyklus, Yoga und Co. alles dabei. Yin ist auch ein bisschen dabei für alle Level, immer 19 Uhr. Ja. Und findet uns auf Telegram, Instagram, da ist dann auch nochmal der genaue Link, wo im Gleisdreieckpark. Jeden Dienstag, habe ich schon gesagt, gerne die eigene Matte mitbringen. Wir haben immer ein, zwei Ersatzmatten auch mit. So, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern...
Ja, genau.
Ja, ich habe nämlich was entdeckt im Gleisdreieckpark, obwohl ich da schon so oft war. Und es gibt ja diese große Brauerei dort und gegenüber sind ja diese Kleingartenanlagen. Und da bin ich neulich mit einer Freundin hingefahren und da ist das Café Eule. Mhm. Kennst du das?
Ich glaube nicht.
Und ja, das ist mega süß, weil du gehst eben so zwei, drei kleine Gässchen weiter durch diese Kleingartenanlage und dann kommst du da hin und da sind überall so Stühle und also Liegestühle, andere kleine Holzvertäfelungen und so, alles ein bisschen zusammengebastelt, ganz viel Grün und dann hast du da so ein kleines Kiosk mit jetzt nicht der Riesenauswahl, aber auch irgendwie total lecker und kannst einfach richtig schön sitzen und gerade irgendwie auch mit einem Buch oder wenn du irgendwie, was weiß ich, Journal schreibst oder... Ist ja auch egal, aber irgendwie so fernab von diesen großen Wiesen im Gleisdreieckpark, weil letztes Mal waren auch sehr viele Kindergeburtstage und andere Aufläufe, sage ich mal, und auch ganz viel Musik und so. Und ich fand das total schön, so in dieses bisschen verstecktere kleine Café zu gehen und saß dann da auch noch eine Weile, also erst genau mit meiner Begleitung und dann noch so. Und das war, ich weiß nicht, wie lange ich in Berlin bin, vielleicht 10 Jahre und auch, wie gesagt, relativ
häufig.
Sehr häufig
da, ne?
Ja. Und das ist mir aber noch nie aufgefallen, deswegen wollte ich es einmal teilen mit dir. Kaffee Eule.
Cool. Wo man, wo ich auch oft bin, aber wo ich jetzt auch nochmal dann auch wieder sein werde, ist in Moabit unterwegs. Nämlich am Freitag, wenn wir zeichnen das jetzt am Montag auf, ist Fetela Musik.
Ja. 21.
Und da bist du ja eigentlich immer die, die die Berichterstattung vorher macht in den letzten Podcast-Jahren. Und diesmal nein, dachte ich, nein, diesmal übernehme ich das, denn in Moabit gibt es viel zu sehen. Ich bleibe einfach da, wo ich es schön finde. Ich habe drei Bühnen im Blick, also die so ein Dreieck bilden, zwischen denen ich mich bewegen werde, wenn jemand Autogramme sich besorgen möchte, da Ausschau halten. Das ist einmal die Bühne an der Thusnelda-Allee, der kürzesten Allee Berlins, 50 Meter lang nur.
Thusnelda-Allee?
Das ist zwischen Turmstraße und Alten Moabit, ist so eine Kirche, so ein Vorplatz, da gibt es auch immer so einen Markt. Und da gibt es eine Bühne mit Rap, Pop, alles Flinter-Acts, nur eine Gruppe heißt Vaginaler Kontext, fand ich auch einen geilen Namen. Dann werde ich sein beim ZKU wahrscheinlich, also im Zentrum für Kunst und Urbanistik. Da gibt es auch eine wilde Mischung, da ist der, also bis von so Synthi Contemporary International Artsy Music bis zum jungen Chor der Deutschen Oper tritt auf. Und da direkt neben ist auch das Kalasch, einer meiner Lieblingskneipen in Moabit. Und die feiern 10 Jahre. Und da haben die, kann man dann auch noch bis um morgens früh auf 2 Floors tanzen, wenn das offizielle Programm, der Fete ist ja um 10 oder so vorbei, kann man da noch weitermachen. Da werde ich unterwegs sein. Ich hoffe, die Folge ist früh genug online, dass es noch, noch ja, vorher sie informieren
Gummi
kann.
Geben
aber
mit
da
dem
werde ich sein.
Ja. Na. Ach, sehr gut. Ja, ich bin ein bisschen traurig. Bin dieses Jahr nicht bei der Fetela Musik dabei.
Ja.
Aber sehr gut, dass du es übernommen hast.
Irgendjemand muss ja die ganze Musik hören.
Ja. Boah, ich hatte eigentlich so viel, was ich dir alles noch erzählen wollte, aber vielleicht fällt es mir bis zum nächsten Podcast wieder ein. Ich erzähle dir lieber was Neues, was ich alles mitgebracht habe hier. Eine Sache, die sehe ich gerade, also sie wird mir relativ häufig angezeigt, sowohl auf Instagram, aber auch anderweitig. Das ist die Ausstellung, die jetzt gerade im Schinkel-Pavillon stattfindet, mit ganz großen Installationen. Die Ausstellung heißt Metempsychosis, The Passion of Pneumatics. Also ich sag dir gleich, was du siehst in dieser Ausstellung. Nur kurz zu den Hard Facts. Sie hat am 7. Juni begonnen und geht noch bis zum 1. September. Und dort sind Installationen zu sehen von Ivana Baschczyk. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Genau, sie ist in Belgrad, Serbien geboren und hat relativ viele riesige Installationen dort kreiert. Und die sehen irgendwie, ich sag's erstmal in meinen Worten, aus wie große Organismen. Irgendwie haben die auch so was von Flüssigkeiten, die aus organischen Formen rauslaufen. Du hast sie aber gleichzeitig auf so großen Stelzen stehen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so, vielleicht auch wie so, es mutet so ein bisschen gruselig auch an, also wie so vielleicht auch Monster in Horrorfilmen. Du guckst mich sehr irritiert an. Also es sieht irgendwie aus wie so vielleicht die Verwandlung von Kafka oder so, also so einen Zwischenschritt dessen. Mhm. Und was darin passiert, ist, dass sehr viele der Kindheitserfahrungen, die von ihr geprägt waren, von Krieg und Gewalt, darin verarbeitet werden. Diese Skulpturen werden als humanoide Skulpturen besprochen. Und ich wollte euch ein oder zwei Sätze einmal vorlesen, die fand ich sehr gut. Bajit, humanoide Skulpturen sprechen über ihre Kindheitserfahrung, geprägt von Krieg, Gewalt, Brutalität und körperlichem Eingeschlossensein während des Zusammenbruchs ihres Heimatlands Jugoslawien in den 1990er Jahren und thematisieren intergenerationale Trauma, das posthumanistische Feminismus und der Suche nach Unsterblichkeit. Jene Thematiken werden durch die entwaffnenden, zarten Körper gebrochen, die sich an Stützstrukturen wie Rohre und Prothesen klammern. Wow.
Wow.
Also, aber also irgendwie so dieses Verwandelnde, auch so ein bisschen Eklige von den Bildern her, fand ich sehr beeindruckend. Und irgendwie, es ist so ein Beschreibungstext, der dich, also mich hat er erstmal so ein bisschen überfordert, aber auch die Werke haben mich ein bisschen überfordert und ich glaube, da steckt unglaublich viel drin.
Überforderung ist ja an sich nichts Schlechtes, nee, ne?
Ja. Es gibt auch eine Skulptur, hatte ich gelesen, die, wo so kleine Klöppel einen Stein zerhauen und daraus entsteht Staub und es wird aber irgendwie so ein kleiner Kreislauf und das, diese Bewegung nimmt den Atem der Künstlerin auf.
Davon habe ich gelesen oder siehst gesehen du? Oder so. Ja, 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 ja. Da meinte irgendjemand, was passiert mit dem ganzen Staub eigentlich? Atmen dann die Zuschauer den ein und dann trägt man den in die Welt oder so? Ich weiß es nicht.
Ja, im Text steht auch irgendwo, der Staub breitet sich aus. Also es ist, ja, gerade, ich meine, wenn es diese Kriegsassoziationen gibt, dann ist das ja auch einfach ein sehr destruktives Bild, so dieses Zerhauen von Steinen und so weiter. Okay, ich möchte aber nicht zu tief in die Interpretation gehen, sondern mir das einfach angucken.
Einfach mal anschauen.
Ja.
Was ich mir anschauen möchte, beziehungsweise eher anhören, und ich war mir unsicher, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ich glaube nicht, ist ein Audioguide im Naturkundemuseum. Hatte ich davon erzählt? Ich habe es in der letzten Folge nicht gefunden in den Shownotes, aber in der vorletzten schon. Ich merke schon, diese ganzen, wir brauchen diese ganzen Wellness-Behandlungen wirklich, um.
Na, um fresh zu bleiben.
Um fresh zu bleiben. Aber ich erzähle es im Salz einfach nochmal. Es ist ein literarischer Audioguide zum Anthropozän. Wie Gras heißt der und der führt einen quasi durch die Sammlung des Naturkundemuseums mit Texten von Daniel Falb, Monika Rink und Judith Schalansky, die ich ja sehr schätze, und gesprochen unter anderem von Sandra Hüller und Dirk von Lotzo. Also sehr hochkarätig geschrieben und gesprochen. Und die führen halt auf eine ganz andere Art und Weise durch diese Sammlung, du mit diesem unter diesem Framing des Anthropozäns. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil ich, also mit Sandra Hüllers Stimme kann ich mir auch fast alles anhören. So. Und wow, den gibt es auch komplett auf YouTube, diesen Audio-Guide. Das heißt, man kann auch mal reinhören, ob das was für einen ist.
Ach, sehr den schön.
Verlinke ich auch. Da auf den habe ich sehr, sehr Bock. Ja, weil gesagt, also Judith Schalansky, finde ich, schreibt eh richtig toll und schlaue Sachen. Und dann von Sandra Hüller gesprochen, ich, also Wie Gras heißt der. Da habe ich Bock drauf, wird verlinkt.
Ja, das hätte ich mir gemerkt, hättest du das schon gesagt.
Ja, ne?
Ist richtig gut. Na, okay, sehr cool. Ach, ein Thema gibt es da noch, über das wir reden sollten, irgendwie auch müssten. Und vielleicht weißt du schon, worum es geht. Ich habe irgendwie erst mal ein paar Tage gebraucht, um damit klarzukommen. Ich rede natürlich von der Wahl, also von der Europawahl und den Ergebnissen. Ja, puh. Und ich bin erstmal in so eine kleine Starre gefallen gefühlt, weil es irgendwie so erschreckend ist, wie viel auch einfach seit Mitte letzten Jahres oder auch länger und Anfang diesen Jahres läuft, wie viele Initiativen aktiv sind, die Demokratie zu stärken. Und dann siehst du dieses Ergebnis und denkst dir so, wieso hat das alles irgendwie nichts gebracht? Und wie soll das jetzt gerade mit Blick auf die Landtagswahlen werden? Ja, und da war ich erstmal ein, zwei Tage drin in diesem Gefühl.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das ging mir auch so. Ich hatte auch, es gab auch so einen seltsamen Moment. Im Mai saß ich abends mal auf dem Balkon und plötzlich höre ich so ein riesiges, lautes Feuerwerk und gucke ich online nach und es war die Feier zu 75 Jahre Grundgesetz. Und irgendwie passte das auch gar nicht so zum Gefühl, was ich gerade so zum Land hatte, dass man so ein riesen Feuerwerk irgendwie veranstaltet. Ich habe auch jetzt im Nachklang an die Wahl, habe ich auch nochmal so guckt, habe ich auch so Unterstützung quasi. Ich suche ja, wenn ich wohl lebe, dann suche ich ja erstmal Texte dazu. Ich bin ja dann doch Literaturwissenschaftler quasi. Und da habe ich zum Beispiel auch gute Broschüren gefunden, wie so, die eine hieß 20 Überlegungen zum Vorgegenreden Rechtsextremismus, die nochmal sehr konkret an die Hand nimmt ein. Oder von der Amadeo-Antonio-Stiftung gibt es auch ein sehr gutes Buch, kostenloses PDF runterladbar zum Umgang mit der AfD und so. Das ist schon sehr, alles sehr konkret handreichig und gut, aber irgendwie auch, ja, ich habe dann mal so gegoogelt, wir hatten ja überlegt, wollen wir noch irgendwas zum Thema Demokratie machen und so und dann, wenn man das so eingibt, so Demokratie Berlin, so wie bei Google, dann kommen vor allen Dingen erstmal Museen. Also im Futurium gibt es jetzt einen neuen Ausstellungsschwerpunkt zu Demokratie, habe ich gesehen. Ja. Und dann warst du eigentlich mal im Deutschen Dom auf Klassenfahrt? Ich war ja öfter mal in Klassenfahrt in Berlin, aber nie im Deutschen Dom in der Ausstellung.
Ich auch nicht.
Weil da ist die parlamentshistorische Ausstellung des Deutschen Bundestages am Gendarmenmarkt, wo man unter anderem auch so ein Planspiel machen kann in so einem kleinen nachgebauten Plenarsaal und dann so mit Demokratie spielen kann und so. Und das ist anscheinend so voll das Ding, wo man auf Klassenfahrt hinfährt, war ich nie drin. Aber natürlich auch krass, dass, also wenn, ne, schwierig, wenn Demokratie nur zum Museumsstück wird, was man sich im Museum anguckt, so theoretisch.
Ja.
Und mein Plädoyer ist ja dann immer quasi, engagiert euch lokal, auch in Parteipolitik, auch wenn die anstrengend ist und schwierig und nervig und irgendwie voller seltsamer Anträge und Ausschüsse und was weiß ich, aber engagiert euch lokal, um zumindest so, ja, quasi Gefühl dafür zu bekommen, dass man handlungsmächtig irgendwie da was gestalten kann. Aber hast du noch andere mutmachende Events, irgendwas gefunden?
Ja, nein. Also eine Veranstaltung, die ich gefunden habe in Berlin, die ist am 4. Juli um 18.30 Uhr in der Gedenkstätte Berliner Mauer, ist eine Lesung und Diskussion, die sich die Frage stellt, Demokratie geht's auch ohne der Rechtsstaat im Visier des Rechtspopulismus. Also da wird eigentlich genau das behandelt, was du auch gerade gefragt hast. Ja. Hey, warum hat die Demokratie eigentlich gerade diesen Stresstest? Also was passiert eigentlich alles in dieser immer komplexer werdenden Welt? Wie können wir darauf reagieren und was können wir auch machen, um die Demokratie zu stärken? Ja, du merkst, ich bin irgendwie gerade so auf der Suche nach neuen Ansätzen und irgendwie vertiefenden Auseinandersetzungen damit. Und ich glaube, es ist auch irgendwie der richtige Ort, genau da hinzugehen. Und es sind mehrere Personen involviert, unter anderem aus dem politischen Umfeld. Genau, und auch aus dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin, die da irgendwie zusammenkommen und das Ganze einmal besprechen. Na.
Mit der Hoffnung, dass man inspiriert da rausgeht, mit einem Gefühl von, wird schon, ja. I don't know. Aber auf jeden Fall ist das so ein Thema, also eigentlich ist ja unser Motto, wenn wir es hier erwähnt haben, dann muss man auch nicht mehr hin. Mhm. Dann sind wir von der Schuld befreit, aber in diesem Fall eigentlich schon.
Ja.
Weil Freizeitstress ist auch das, was uns in der Freizeit stresst. Und wenn das die wenn das die Nazis sind, die gehen halt nicht weg davon, dass man sich einmal auf die Schulter geknopft hat, dass man es im Podcast erwähnt hat. Ne?
Ja. Leider nein. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt auch irgendwie auch nochmal so einen Historien-Push bekommen habe. Also mich mehr nochmal mit der Historie von Berlin unter anderem auch auseinanderzusetzen. Und ich fand das ganz schön. Eine Freundin hatte mir davon erzählt und war ganz begeistert, dass sie jetzt in der Volksbühne Berlin war. Tada, das ist erstmal nichts Besonderes. Aber sie hat sich nichts angeguckt, sondern hat dort eine Führung gemacht. Also hinter die Kulissen geguckt, so Entstehungsgeschichte, auch technische Ausstattung, so Ästhetik, was wichtig, also was für das Haus wichtig ist und nicht. Und irgendwie, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht die Idee des Jahrhunderts, aber für mich war es irgendwie voll nochmal cool zu hören, ja, es ist ja auch, du musst ja nicht nur ins Theater gehen, ums Theater, also um ein Theaterstück zu sehen. Wow. Und auch, auf sowas hätte ich auch Lust mal am Wochenende, also, no.
Voll. Ich habe ja jetzt auch seit neuestem hinter meinem Arbeitsplatz, also an meinem Arbeitszimmer hinter mir, hängt jetzt so eine historische Berlin-Karte seit 2-3 Wochen.
Wow.
Ich bin da ja sehr für zu haben, habe ich gemerkt. Also da vielleicht ist es auch so, man wird langsam alter weißer Mann, der sich plötzlich so für Stadtgeschichte interessiert und so. Aber es ist schon einfach ziemlich geil, muss ich leider sagen.
Ja.
Ist schon cool. Also cool, weiß ich nicht, aber es macht Spaß.
Klar. Ich finde es auch mal spannend, so welche welche übergreifenden, sind das Richtlinien, aber generell so, welche Visionen du auch hast mit einem Haus und wie du entscheidest, zum Beispiel, welches Stück bei dir gespielt wird und nicht, oder auch bei Verlagen, so alle haben das Pressegesetz, aber worauf legst du Wert und wie wählst du aus? Also gerade auch, wenn wir zum Beispiel über politische Inhalte sprechen, so welche interne Richtlinie setzt du dir an der Stelle?
Gerade Theater haben ja gefühlt noch stärker als Konzerthäuser oder andere Kulturinstitutionen noch einen viel stärkeren Charakter. Ne? Man hat so, das ist ein Volksbühnentyp, das ist ein Schaubühnentyp. Also ist ja ganz, ist ja ein kompletter Vibe, Theater noch viel stärker als bei anderen. Bei Museen schon mal manchmal auch, aber Theater haben ja noch viel krasser, so auch durch diese Charakterköpfe mit den Intendanten oder Hausregisseuren und so.
Und halt eine krasse gesellschaftliche Verantwortung. Also deshalb irgendwie ist es so beides. So dieses, du baust so deinen eigenen Charakter auf, aber machst ja auch unglaublich viel für die Gesellschaft und musst das irgendwie gut verbinden. Naja.
Jetzt erstmal auf die Straße, sei es auf dem Fahrrad oder in der lokalen Engagement im Kleinstverein. Und zwischendurch ein bisschen Kultur und Kunst ist auch okay. Man muss sich ja daran stärken auch wieder, aber dann wieder zurück auf nochmal die Landtagswahlen rumbringen.
Bisschen Zeit haben wir noch und die sollten wir richtig gut nutzen.
Ja, ich hatte ja schon mal, es gab ja den Vorschlag so quasi, dass man so Kulturförderung in Berlin daran knüpft, dass Leute zwangsweise mal so ein paar Monate so auf dem Land leben müssen zwischendurch.
Ah, ich dachte, du willst auf was anderes hinaus. Okay, ja.
Was?
Ja, nee, genau.
Nee, darüber wollte ich nicht reden.
Okay.
Nee. Aber weißt du, das Motto quasi, dass man muss ja die ganzen hier, die in ihrer Blase, also ich meine, die Wahlergebnisse für Berlin waren jetzt auch nicht super, aber zumindest für den,
auch erschreckend,
für Mitte, ne, also der gesamte Ring ist schon ziemlich grün und alles so, da sitzt man so bei sich zusammen. Aber dass man quasi so mal so ein bisschen Landverschickung quasi macht.
Finde ich richtig gut, weil gerade auch in ländlichen Regionen oder auch einfach schon an deinen kleineren Städten, sei es jetzt in Sachsen oder wo auch immer, ist ja auch die Protestkultur eine viel gefährlichere. Also du kannst ja nicht so diese Bilder von Köln, Hamburg, Berlin, Dresden, wo tausende Menschen einfach mal so zusammenkommen, es ist super schwierig. Also du wirst viel schneller auch angefeindet. Deswegen finde ich es gut. Also,
Ich bin für so eine Art Erasmus-Programm für ländliche Regionen.
Sehr gut. Okay, also wir haben jetzt schon mehrere konkrete Sachen herausgearbeitet. Finde ich super. lokale Politik engagieren, Initiativen unterstützen, zu den Veranstaltungen Argumente sammeln gegen rechtspopulistische Parteien, gleichzeitig aber das Zukunftsnarrativ auch nicht aus dem Kopf verlieren und sich selber darüber Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich für einen eine demokratische Gesellschaft? Also warum, welche Bilder fallen uns dazu ein und die stärken? Was haben wir noch gesagt? Und zu Kulturveranstaltungen gehen, die das auch machen.
Genau. Und jetzt müssen wir auch aufhören. Das ist mir für Freizeitstärke wieder viel zu produktiv und konstruktiv. Ich setze mich jetzt erstmal wieder auf eine Bank und atme erstmal aus und tu nix.
Sehr gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.